Kurznachrichten. Michael Lüders zu Grönland und den Iran. Ein Dossier wieder einmal.
Und nun das Dossier.
Schönen guten Tag und hallo. Krieg und Frieden, das ist die Frage, wenn Sie dieses Video sehen. Vielleicht haben die USA und oder Israel dann schon den Iran angegriffen. Die Frage ist nicht, ob sie es tun werden, sondern wann und unter welchem Vorwand.
Das fängt ja gut an. Ich versprühe noch ein bisschen Hoffnung, dass man sich vielleicht doch irgendwie abgesprochen hat. Unmissverständlich sehen wir die USA in Aktion. Wo sie doch eigentlich sind im Niedergang, wie Lüders weiß.
Die USA sind eine Weltmacht im Niedergang. Vor allem ihre Wirtschaft ist massiv am Schwächeln. Die Staatsverschuldung der USA ist immens. Ich habe darauf schon mehrfach hingewiesen. Aber man kann bestimmte Wahrheiten gar nicht oft genug wiederholen, weil sie auch in den Mainstream-Medien, sag ich mal, weitgehend eher am Rande erwähnt werden, wenn überhaupt. Da orientiert man sich eher an Diskursen rund um Werte und dergleichen Dinge mehr. Aber die Staatsverschuldung der USA ist so groß, dass die Amerikaner etwas tun müssen, etwas unternehmen müssen. Und die Regierung Trump reagiert auf ihre Art und Weise. Rein theoretisch könnte man natürlich die Tech-Giganten, die 3000 Milliardäre in den USA, umfassend besteuern. Dann würde die Staatsverschuldung schnell reduziert werden können. Aber Oligarchen werden sich untereinander nicht wehtun und die Tech-Oligarchen und die Politik und Washington, die sind ja nun auf ideale Weise aus Sicht der Tech-Oligarchen miteinander verbandelt, geradezu auch verschwägert in Teilen.
Verbandelt und verschwägert? Herr Lüders, das ist ja Bolschewismus. Verbandelt und verschwägert sind sie doch nur in Nordkorea. Er führt ein die Monroe. Jetzt die Donroe-Doktrin.
And we will make America great again.
Und das Neue an dieser Monroe-Doktrin, die Donald Trump jetzt in Donroe auf sich bezogen umbenannt hat, ist, dass jetzt eben auch Kanada hinzugedacht wird als ein möglicher 51. Bundesstaat der USA plus Grönland, eine Insel, die weitgehend autark ist, sich selber verwaltet, aber zu Dänemark gehört. Das ist sozusagen der Plan der US-Regierung. Es geht im Grunde genommen darum, eine Arrondierung zu betreiben eines Höchstmaßes an Ressourcen im Wettstreit mit anderen Rivalen um die Macht auf geopolitischer Ebene. Allen voran natürlich China, aber auch die BRICS-Staaten sind hier natürlich im Visier. Insgesamt die USA, Indien etwa, Russland, Südafrika, Brasilien, Akteure, die ihren Teil vom Kuchen haben wollen und sich auch nicht mehr uneingeschränkt bereit erklären, sich den hegemonialen Vorstellungen der USA zu unterwerfen. Das alles ist natürlich eine große Herausforderung für unsere transatlantischen Machteliten in Politik, in den Medien, in der Wirtschaft, die seit Jahrzehnten in Richtung USA sich orientiert haben und jetzt anfangen müssen, sich sehr schnell neu zu erfinden, was ihnen kaum gelingen wird, ist meine Vermutung, jedenfalls nicht in Deutschland. Die Kanadier sind hier sehr viel weiter schon als die Deutschen. Ich komme darauf noch zu sprechen. Aber Grönland ist natürlich jetzt wirklich High Noon, denn wenn die US-Amerikaner sich Grönland noch in den Nagel reißen sollten, dann wäre die NATO damit de facto erledigt und dann wäre auch sozusagen das Weltbild der Transatlantiker, Wertepartnerschaft, wir als Juniorpartner der Amerikaner, beseelt vom selben Esprit rund um Werte, Demokratie, Freiheit, Menschenrechte, dieses Weltbild wäre dann endgültig ad acta zu legen. Aber soweit sind unsere Auguren noch nicht, das wird noch dauern.
Ich hoffe, treu zu sein.
250 Jahre USA, das ist ja auch nichts. Also da waren wir in der FDJ mit über 40 Jahren ja auch nicht so schlecht. Kann alles von heute auf morgen vorbei sein.
Insgesamt gab es seit 1789 490 militärische Interventionen der USA weltweit, eingerechnet die bereits in Venezuela. Und das Interessante ist, dass mehr als die Hälfte dieser 490 Interventionen erfolgt sind in der Zeit nach 1990, also in der Zeit nach dem Niedergang der Sowjetunion, wo die USA ja für fast zwei Jahrzehnte der einzige Hegemon waren auf der Welt, kann man sagen, vielleicht sogar drei Jahrzehnte, und trotzdem in dieser Zeit vermehrt Interventionen im Ausland. Das ist, wenn man so will, Vorfeldsicherung. Es gibt Aussagen von damaligen amerikanischen Politikern aus den 1990er Jahren aus dem Umfeld der Neocons, die gerade auch mit Blick auf den Irakkrieg argumentierten, man müsse rechtzeitig das Haus bestellen sozusagen, bevor andere Akteure in der Weltpolitik auftreten, die ihrerseits amerikanische, US-amerikanische Machtansprüche herausfordern könnten. Das ist sozusagen der Hintergrund. Die USA war nie etwas anderes als eine imperiale Macht, aber diesen Imperialismus hat man dann gerne in Watte gepackt und in Europa, insbesondere in Deutschland, gab es dann dankbare Adepten, die das Ganze dann verkauft haben als, wie gesagt, Demokratieexport. Und die letzte Wendung in diesem Zusammenhang ist natürlich die regelbasierte Ordnung.
Wie, ihr werdet nicht... Zu Grönland ließ uns Lüders jetzt einen aus seinem Thriller, den wir zu kaufen haben.
Die Behauptung der Amerikaner, die offizielle Begründung dafür, warum sie sich für diese Insel interessieren, ist ja, dass angeblich die Sicherheit erforderlich sei, dieses zu tun. Aus Sicherheitsgründen müsste man das machen. Russland und China würden Kriegsschiffe entsenden. Das ist alles Quatsch. Das stimmt für das Umfeld von Grönland nicht. Es geht hier natürlich in erster Linie um Bodenschätze, um Ressourcen, die auf Hunderte von Milliarden Dollar geschätzt werden, was seltene Erden insbesondere anbelangt in Grönland. Aber diese Insel ist schon lange im Visier der USA. Und im Grunde genommen seit dem Zweiten Weltkrieg bereits sind die USA dabei, sich diese Insel mehr oder weniger untertan zu machen. In enger Abstimmung mit Dänemark, damals im Zweiten Weltkrieg von Deutschland besetzt. Das haben die Amerikaner dann zum Anlass genommen, erste Militärbasen zu errichten. Und dann 1950 folgte die Errichtung der größten Militärbasis in Grönland, die Thule-Militärbasis, die vor einigen Jahren umgenannt wurde in Pituffik Air Base. Das klingt dann so ein bisschen mehr nach Inuit, nach Grönland, ist nicht ganz so mythenbelastet wie Thule. Also die Art und Weise, wie die Amerikaner hier vorgegangen sind, ist schon bemerkenswert. Und ich möchte das einmal illustrieren, indem ich ein kleines Stück lese aus meinem Politthriller, aus meinem Roman Strahlendes Eis. Da muss ich mich jetzt auch mal selber loben, denn dieser Roman nimmt im Grunde genommen vorweg, was jetzt gerade in Grönland passiert, beziehungsweise was im Begriff steht zu passieren. Und im Zuge meiner Recherchen habe ich mich also auch auseinandergesetzt mit der Vorgeschichte des Ganzen. Und mein Held Akaluk, das ist ein Inuit, der eng zusammenarbeitet mit meiner Heldin Sophie Schelling, die eine Deutsche ist, aber für den norwegischen Geheimdienst arbeitet. Sie beide sind in Grönland unterwegs mit dem Hundeschlitten, wie es sich gehört, geraten in einen Schneesturm, müssen sich in einem Iglu zurückziehen, abwarten, bis der abflaut. Und im Zuge dieses Schneesturmes erklärt Akaluk, wie er seine Heimat verloren hat. Und diese Episode möchte ich einmal vorlesen, weil das haben Sie mit Sicherheit noch nicht gewusst, noch nicht so gehört. Das ist nicht ausgedacht, das ist nicht fiktiv, sondern genauso ist es tatsächlich geschehen. Also du hast das hier Akaluk, mein Inuit-Held aus Grönland, der deutschen Kollegin von ihm, die für den norwegischen Geheimdienst Sophie Schelling erzählt. Der Text also wie folgt. Seit dem Januar 1950 war die Operation Blue Jay, Blauheer, unter größter Geheimhaltung in Washington vorbereitet worden. Diese Diskretion verdankte sich weniger dem Kalten Krieg als politischem Kalkül. Die Inuit in Grönland sollten keine Chance haben, sich zu wehren. Kopenhagen sollte vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Indirekt allerdings hatte die dänische Regierung den Amerikanern schon im Zweiten Weltkrieg grünes Licht gegeben, in Grönland mehr oder weniger nach Belieben vorzugehen. Die Operation Blauheer verlangte nicht allein nach Militärs, sondern ebenso nach Handwerkern und Fachleuten, die in kürzester Zeit eine Luftwaffenbasis aus dem Boden stampfen konnten. Wer sich für dieses Abenteuer entschied, erhielt astronomische Gehälter und Zulagen, war zur Geheimhaltung verpflichtet und galt als Patriot im Kampf gegen den Kommunismus. Alle 7500 Arbeiter, die dem Lockruf folgten, kamen übrigens aus einem einzigen Ort, Rosemount in Minnesota, einer Kleinstadt unweit von Minneapolis. Und dann geschah es, am 9. Juli 1950, im weitgehend eisfreien Sommer. Mein Vater hat es mir oft beschrieben, das Dorf U-Manak mit seinen 300 Einwohnern, die seit Menschengedenken von der Jagd auf Robben, Walrosse, Narwale, Eisbären und Karibus lebten oder fischten, überwiegend mit dem Speer oder der Harpune. Es war ein friedlicher Tag, wie alle Tage im Sommer, bei gutem Wetter. Männer in Kajaks paddelten in die Bucht hinein oder die Küste hinauf. Die Frauen bearbeiteten Felle, schnitten sie zu oder vernähten sie, reinigten die Iglus, kümmerten sich um ihre Kinder. Die Männer, die nicht aufs Meer fuhren, verarbeiteten den Fisch oder das Fleisch. Ein Teil wurde frisch zubereitet, ein Teil getrocknet oder geräuchert. Unsere Ernährung bestand ausschließlich aus Fisch und Fleisch. Brot, Milch, Gemüse oder Obst kannten wir nicht. Über Jahrtausende hatte sich der Stoffwechsel der Inuit dieser Diät angepasst, mit dem Ergebnis, dass wir kaum chronische Krankheiten kannten. Herz- oder Kreislaufbeschwerden, Übergewicht, das alles gab es bei uns nicht. Mit den Dänen und den Amerikanern kamen dann der Zucker und der Alkohol, die beide die Inuit heimgesucht haben, wie euch Pest und Cholera. Das Erste, was meine Leute am 9. Juli 1950 vernahmen, war ein fernes, dumpfes Grollen. Es kündigte sich an aus großer Entfernung, kam näher, wurde lauter. Sie hielten inne ihrem Tagwerk, ratlos. Was war das? Wer im Kajak unterwegs war, kehrte zurück ans Land. Die Dorfbewohner redeten und redeten, aber niemand wusste den Lärm zu erklären. Einige glaubten, ein Meteorit kündige sich an und werde bald einschlagen und in gewisser Weise sollten sie recht behalten. Ich stelle mir ihr Erstaunen, ihre Fassungslosigkeit vor, die ersten Erschütterungen vor dem Sturm, der folgen sollte. Mein Vater sagte mir, er habe gespürt, wie sich unter ihm der Boden auftat. Inmitten des allgemeinen Aufruhrs, begleitet vom Kläffen der Hunde, erschienen zwei Hubschrauber und kreisten über der Küste und dem Dorf. Im Tiefflug, der den Schnee aufwirbelte und viele Gegenstände auf dem Boden zum Tanzen brachte. Natürlich hatte keiner der Dorfbewohner jemals etwas Vergleichbares gesehen, kannte niemand die Geräusche von Rotoren, dieses Grollen. Zugleich aber bewegte sich auch etwas auf dem Wasser. Das vorderste Schiff, das auf die Bucht Kurs nahm, war ein Eisbrecher. Gefolgt von einer Armada aus Versorgungsschiffen und Landungsbooten, mindestens 50 an der Zahl, die sich anschickten, ihre Fracht entlang der weiten Küstenlinie unseres Dorfes auszuspucken. Dies war die größte Landungsoperation der Amerikaner seit dem D-Day in der Normandie 6 Jahre zuvor. 4.400 Männer, Soldaten wie Zivilisten, gingen allein in dieser ersten Welle an Land und sie entluden mit einem Schwung 300.000 Tonnen Material. Oberste Priorität hatte der Bau einer Start- und Landebahn in Thule, 3.000 Meter lang und 60 Meter breit. An jenem Tag wurden die Harpunenjäger und Speerwerfer, die Fischer und Jäger aus U-Manak ins Atomzeitalter geschleudert, was keiner von ihnen wissen konnte. Es war der Anfang vom Ende ihres bisherigen Lebens.
Das erinnert mich ein bisschen an den Herbst 89. Da sollte ich mich vielleicht auch an meinen heimischen Thüringer Schreibtisch setzen und ein Märchen erzählen vom Wolf, der in Thüringen herumstreift, auf das Rotkäppchen trifft, welches sich irgendwann von hessischen und bayerischen Winden beflügelt ein blaues Käppchen aufgesetzt. Aber jetzt noch vom Lüders ein lustiges Geschichtel über 4 Atombomben. Atombombe Nummer 1, eines Atombombe Nummer 2. Ui, Atombombchen Nummer 3. Atombombe Nummer 4.
Und im 1968 stürzte also dieser B-52-Bomber ab und er hatte 4 Atombomben an Bord. Und angeblich sind 3 dieser Atombomben später von den Amerikanern wieder geborgen worden aus dem Eismeer. Ob das stimmt oder nicht, darf man bezweifeln. Vielleicht forderten sie auch weiter auf dem Boden des Meeres. Aber eine Bombe wurde zerstört. Eine Atombombe explodiert nur dann, wenn ein massiver Druck auf sie ausgeübt wird, in einem bestimmten Moment, da muss ein Zündpunkt erreicht werden, nur dann kommt es zur atomaren Explosion. Das war hier glücklicherweise nicht der Fall. Aber eine dieser 4 Atombomben wurde zerstört und dieses abstürzende Flugzeug hat dann aufgrund, das ist mehrere hundert Meter übers Eis geschlittert, die Piloten konnten sich teilweise retten mit Schleudersitzen, Und das Eis wurde massiv verstrahlt durch diese vierte Atombombe, die nicht explodierte, aber ihre atomare Last eben in der Landschaft verbreitete. Und weil die Dänen und die Amerikaner die Sorge hatten, dass die Inuit davon erfahren könnten und dass sie die Folgen zu tragen hätten von dieser Umweltverschmutzung und das wiederum hätte ja möglicherweise Unabhängigkeitsbestrebungen befördern könnten, also verständigten sich die Amerikaner und die Dänen darauf, dass dieses verstrahlte Eis, daher auch der Buchtitel Strahlendes Eis von meinem Thriller, dass dies eingesammelt wird. Es wurde an Bord von amerikanischen Schiffen gebracht und sollte in den USA entsorgt werden. Ich nehme an, man hat irgendwann im Meer einfach die Klappen aufgemacht und das dann entsorgt. Jedenfalls die etwa 200-300 dänischen Soldaten, junge Männer, also zwischen 18 und 25 Jahre alt, die damals gezwungen wurden, dieses Eis einzusammeln. Sie wussten nicht, dass das verstrahlt war, dieses Eis. Und sie haben dann dieses Eis entsprechend entsorgt, ohne irgendwelche Schutzmaßnahmen. Und das Ergebnis war, dass sie im Laufe der nächsten Jahre fast alle an Krebs erkrankt sind. Viele von ihnen sind früh gestorben. Und die dänische Regierung hat sich immer geweigert, anzuerkennen, dass man diese jungen Soldaten damals für dumm verkauft hat. Die wussten nicht, dass sie verstrahltes Eis entsorgen. Und sie sind dann erkrankt und die dänische Regierung hat bis in die jüngere Vergangenheit geleugnet, dass es diese Verstrahlung überhaupt gegeben hätte. Der Grund war, dass Dänemark dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten war und man natürlich nicht einräumen wollte, dass man auf Grönland den Amerikanern grünes Licht gegeben hatte, militärisch zu tun, was immer man dort zu tun beliebte. Und diese Geschichte mit der Bombe war natürlich äußerst peinlich, kann man sagen.
Naja, man kann auch ein Auge zudrücken. Und so peinlich wie unsere Politik.
Deswegen ist ja auch der Ruf Deutschlands im globalen Süden weitgehend ruiniert. Nicht nur das. Ich sprach kürzlich mit einem Deutschen, der aus beruflichen Gründen des Öfteren in Indonesien unterwegs ist. Und er sagte mir, wenn ich in Indonesien unterwegs bin, dann sage ich häufig, ich bin Schweizer, weil wenn ich sage, ich bin Deutscher, dann riskiere ich, dass ich körperlich angegriffen werde. Die Leute wissen, dass Deutschland der zweitwichtigste Waffenlieferant sind Israels für den Massenmord im Gazastreifen und dementsprechend aufgebracht sind die Menschen dort. Überall in Indonesien wehen palästinensische Flaggen und das, was Deutschland dort macht, hat zu einem Imageverlust Deutschlands geführt, nicht nur in Indonesien, von dem sich die Bundesrepublik Deutschland innerhalb der nächsten Generation wahrscheinlich nicht erholen wird, mit allen Folgen, die sich daraus natürlich für die hiesige Politik und vor allem für die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem immer wichtiger und bedeutender werden im globalen Süden dann ergeben.
Hab ja schon ein paar Mal gesagt, wenn es hier raucht, wahrscheinlich dann eher mit den USA. Die Russen wie die Chinesen wollen sich wohl versuchen rauszuverhandeln. Lüders deutlich.
Die USA und Israel wollen den Iran klein bekommen als potenziellen Widersacher. Der Iran ist das letzte Land im weiten Raum zwischen dem Atlantik im Westen und Nordkorea im Osten, das nicht pro-westlich orientiert ist. Dieses letzte Land klein zu kriegen, das sich diesen westlichen hegemonialen Interessen widersetzt, einfach an denen der USA und Israels, das ist im Augenblick das Kernziel der US-amerikanischen Forderungen. Und dabei geht es natürlich nicht um Menschenrechte oder um die Demonstrationen, die niedergeschlagen worden sind in Teheran. Das ist zwar das, was man die hiesigen Öffentlichkeit verkauft. Es ist ja immer so, dass westliche militärische Interventionen ausschließlich aus humanitären Erwägungen stattfinden. Man unterstützt die Zivilgesellschaft oder andere in ihrem verzweifelten Kampf gegen den Unterdrücker. Das war in Syrien schon so, das war im Irak so, das war in Libyen so. Also es ist immer wieder dieselbe Erzählung, dass man eben unter Verweis auf die Unterdrückung von Menschen, die ja auch real gegeben ist, dann glaubt, man könnte einen Vorwand schaffen, entsprechend militärisch zu intervenieren. Die New York Times berichtete kürzlich, dass die Amerikaner in der inneren Führung aus drei Gründen im Iran militärisch intervenieren wollen. Erstens, um diesen Widersacher der USA militärisch auszuschalten.
Das sagen die 250-Jährigen, unterstützt vom 155-Jährigen, dem immerhin 3000-jährigen Volk der Perser. Nach 5 Jahren Audiodatei sage ich dann, wir bleiben dran. In Braunschweig wollte Lüders seine Wahrheiten im Rahmen eines Vortrags an den Mann bringen. Dieser wurde abgesagt.
Sehr geehrter Herr Lüders, nach gründlicher Abwägung und Beratung mit Polizei und Staatsschutz hat sich die Evangelische Akademie Ab Jerusalem entschlossen, die Veranstaltung Israel, USA und imperiale Größenwahn im Nahen Osten am 12. Februar abzusagen. In einer politisch sehr aufgeladenen Stimmung muss der Ertrag einer Veranstaltung mit der Gefährdung von betroffenen Gruppen und Teilnehmenden abgewogen werden. Die Auseinandersetzung mit dem Thema wird zu einem späteren Zeitpunkt in geeigneter Form nachgeholt. Letzterer Satz bedeutet ins Hochdeutsche übersetzt, aber nicht mit Ihnen, sondern mit einem gefälligen Diskutanten, der nicht sagt, was uns gegen den Strich gehen könnte. Und so endet die Dame: Ich habe mir diese Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht und hoffe, dass Sie meine Beweggründe nachvollziehen können.
Die Antworten können Sie nachhören bei Lüders selbst, inhaltlich nachlesen im Buch von Stefan Hermlin, die erste Reihe, Bilder des antifaschistischen Widerstands. Stefan Hermlin hat politisch mit André Hermlin, seinem Sohn, nichts zu tun, aber ich halte mich zurück. Die Witze soll heute machen. Michael Lüders, gut gelaunt zum Schluss.
In diesem Sinn, machen Sie es gut, bis zum nächsten Krieg.
Michael Lüders, das Dossier, die kleine Audiodatei.
Am Aschermittwoch ist alles vorbei.
Aber nicht die Kriege
und nicht die Propaganda.
Westliche Medien wie die Tagesschau jubilieren die Starlink-Blockade. Wie wichtig wäre diese in Russlands? Wessen sonst? Krieg und Russische melden, die Stadt Dimitrov wäre unter Kontrolle. Benannt nach Georgi Dimitrov.
Der marxistisch-leninistische.
Danke, liebe Svetlana. Ein nicht-antifaschistisches Regime nennt sie natürlich anders. Die hatte mal 50.000 Einwohner, jetzt weniger als 2.000. Putins Berater Patruschew warnt vor Blockade und Schiffsbeschlagnahmungen, vor einer militärischen Antwort. Der russische Botschafter in London, Andrei Kelin, erklärt Izvestia der Zeitung, der britische nukleare Schutzschirm wird Europa nicht schützen können. Ein französisches Portal, Intelligenz Online, berichtet, US- und niederländische Piloten würden F-16-Flugzeuge für die Ukraine fliegen. Dnepropetrovsk, russische Artillerie durch Berichtverteidigung, ukrainische Angriffe auf Belgorod gemeldet. Und Russland bestreitet die Auswirkungen der Starlink-Abschaltung, es berichtet die Berliner Zeitung. Wie es gar nicht anders sein kann, der Krieg verändert uns alle. Und nun muss das ZDF um Entschuldigung bei seinen Zuschauern werben.
ARD und ZDF singen heute aus IFF.
NTV berichtet, ein Bericht über die US-Abschiebebehörde enthielt KI-Bilder. Diese wurden aus dem Heute-Journal nachträglich entfernt. Sie waren nicht als KI-generiert gekennzeichnet. Zu sehen war, wie eine Frau und zwei Kinder auf der Straße von Einsatzkräften abgeführt werden. Das ZDF verweist auf eigene Grundsätze. Nathanael Liminski, nordrhein-westfälischer Medienminister, wirft dem ZDF krasse Fälschung vor. Verweist, geltende Maßstäbe und eigene Ansprüche an öffentlich-rechtliche Qualität hätten eine solche Täuschung des Publikums bereits in der Entstehung des Beitrags verhindern müssen. Das ist das eigentliche Drama. Diese Bilder zeigten was, was man zeigen wollte. Von Aktivismus getrieben gingen sie durch. Wirklich davor geschützt sicher niemand, aber die Niemands haben keinen 8-Milliarden-Apparat. An sicher über 100 E-Mail-, WhatsApp- und Telekilogramm-Schreiber. Auch ich habe die Harald-Martenstein-Rede im Thalia-Theater zu Hamburg vernommen. Beweise es.
Links ist gut, rechts ist böse. So einfach ist das nicht. Die entscheidende Trennlinie verläuft zwischen autoritären Regimen und solchen, in denen alle die gleichen Bürgerrechte besitzen. Egal, wo sie politisch stehen, egal, ob sie die Regierung großartig finden oder sie verabscheuen. Wer sich an die Gesetze hält und keine Gewalt anwendet oder anzuwenden beabsichtigt, ist sicher. Und bei dem klingelt frühmorgens nicht die Polizei an der Haustür. Danke.
Rufe für den mittlerweile Bildkolumnisten eines sich sicher als links lesenden Publikums. Nein, die bei solchen Worten buhrufen, sind nicht links, sind Faschisten. Auch nicht in den Anfängen, in der Endstufe. Und eigentlich auch schlimmere als die vor über 80 Jahren. Die konnten eben, wenn sie beispielsweise in Auschwitz herumwuselten, nicht bei Google nachfragen oder ChatGPT, ob 100 Kilometer östlich die gleichen Verbrechen stattfinden. Die konnten auch nicht zu ihrem Vorgesetzten. Ich glaube, sie konnten sich sogar versetzen lassen, aber das führte ja nicht selten an die Front. Die sah ja so rosig nicht aus. Wie leichtfertig sind wir, wie weit wieder gekommen. Ich gestatte mir Verbitterung. Seht sie mir nach.
Wasser predigen
und Wein trinken.
Am Ende der kleinen Audiodatei, Ascher, Mittwoch, 18. Februar 2026.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Danke, liebe Svetlana. Korrektiv konstatiert Erfolg von Russia Today weiterhin. Man hätte monatlich Millionen Aufrufe. Tja, wer Zensur akzeptiert, toleriert, ist das, was gerade beschrieben. Polen bereitet nun auch Reparationsforderungen an Russland vor. Ungarns Premier Viktor Orban zeigt sich nach dem Besuch von US-Außenminister Rubio zufrieden. Nach 4 Monaten abgesetzt, Präsident Peru. Nach US-Angriff auf 3, der ORF schreibt angebbliche Drogenboote, weitere 11 Tote im Ostpazifik. Und Kanadas Premier Mark Carney stellt einen Verteidigungsplan gegen die Abhängigkeit von der USA vor. Ich würde das Land an die Einwohnerzahl erinnern. US-Bürgerrechter Jesse Jackson im Alter von 84 Jahren verstorben. Der Iran sperrt die Straße von Hormuz kurz ob eines Militärmanövers. Sieht nach Gesprächen mit den USA erste Fortschritte. Mein Ende wie Beginn, Michael Lüders.
Recht ist was für Warmduscher. Heute herrschen andere Gesetze.
Nach weiteren Schneefällen zieht Frost aus Deutschland ab. Es wird milder über das Wochenende. Kühler geht es kommende Woche weiter. Frühling aber noch in weiter Ferne.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht. Europe's Alternative Music. Radio Marabu.